ARD. Hey zu Fakt ab, hier von Julia, bevor es losgeht. Diese Woche hatte ich nicht so Glück mit meinen Toneinstellungen. Ich habe ein bisschen gefailt und ihr werdet auch am Ende der Folge merken, es war wirklich nicht mein Tag. Es tut mir sehr leid, wir haben ein bisschen Soundprobleme. Ich wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß mit der Folge und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit besserem Sound.
Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute mit mir, mit Eneas Roch und
mit Julia Nestlen. Hallo zusammen. Sag mal, Eneas, wenn du so keine Lust auf Kochen hast, vielleicht auch einen schlechten Tag hattest, was ist so dein Comfort Food?
Comfort? Keine Lust auf Kochen. Also muss es was sein, was ich im Haus habe?
Nee, kannst auch raus schnell fahren irgendwo hin. An Baumarkt oder so.
An Baumarkt?
Da gibt's auch immer die Buden.
Holz.
Ich habe gern was zu Kinderwand nach einem schweren Tag.
Dann hole ich mir eine Spanplatte. Nee, Pizza.
Pizza? Hm? Für viele ist es ja irgendwie so Pommes auch, ne? Oder sowas in die Richtung, sowas Frittiertes, sowas, was man eigentlich ja nicht so oft essen will, aber es doch irgendwie ganz gerne tut. Und die ESA, die Europäische Weltraumagentur, die hat sich jetzt auch mit Pommes beschäftigt. Und damit kann man direkt was anfangen. Sie haben sich nämlich gefragt, könnte man im Weltraum eigentlich frittieren?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja, weil die Fragestellung ist ja im Grunde, was macht die Schwerkraft mit dem Frittierprozess und mit dem Bläschen?
Ja, ganz viel da nicht. Ne? Also ja. auch schon Kerze anzünden und so. Ganz vieles ist komisch im Weltall. Mhm. Ja. Frittieren.
Genau, und also bei Frittieren, ne, da hat man die Kartoffel, dann hat man das Öl, also grundsätzlich eine Fritteuse in Schwerelosigkeit aufstellen. Das klingt
erstmal. Ist das eine gute Idee?
Verbrennung 5. Grades. Ja, wie müsste das aussehen? Wird es überhaupt funktionieren? Weil Frittieren entsteht ja irgendwie dadurch, ne, außen heiß und ganz schnell und innen ist aber noch fluffig. Also passiert ganz, 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 ganz viel.
Aber wenn du den Deckel zumachst, wenn die Fritteuse voll ist bis oben hin,
ja,
und du machst einfach zu, lässt vielleicht noch ein ganz klein bisschen Luft, also, ne, oder was auch immer, damit es ein bisschen blubbern kann, aber ansonsten, solange der Deckel zu ist, es ist ja nicht, also dann können die doch da drin schwimmen, oder? Also wenn das Volumen fast komplett mit Öl gefüllt ist.
Ja. Also ich sag mal so, sie haben es geschafft, eine Fritteuse zu bauen, mit der sie in die Schwerelosigkeit gegangen sind, um es auszuprobieren.
Ja, das schafft ja wohl jeder. Ich hab eins gebaut, mit dem ich es ausprobieren möchte. Das Resultat entscheidet doch wohl, ob das ein Erfolg war.
Ja, lass uns über das Resultat sprechen. Also die Befürchtung war, weil Frittieren eben viel über diese Gasbläschen funktioniert, die sich kurz anhaften an der Kartoffel und dann aber aufsteigen und dadurch funktioniert es, dass das Ding eine Kruste bekommt. Ich möchte jetzt nicht tiefer reingehen, weil es einfach ein bisschen kompliziert ist, aber so grob gesagt. Und die Frage ist, was passiert mit den Bläschen? Bleiben die dann daran kleben an der Kartoffel? Und am Ende habe ich im Grunde nur eine gedämpfte Kartoffel, die so eine Dampfwolke um sich rum hat, aber gar nicht so richtig schön knusprig frittiert wird? Oder was machen die Bläschen? Und deswegen haben sie eine Sicherheitsfritteuse gebaut, eben so eine ganz geschlossene, wie du es auch gerade gesagt hast. Und
da merkt man den Raumfahrtprofi.
Du hast Ahnung davon. Eine Highspeed-Kamera dran geklatscht und das Ganze auf eine Parabelflug mitgenommen. Ich muss ja sagen, Parabelflug ist ein großer Traum von mir, aber das ist nur so am Rande. Und es gibt ein Video, was ich euch auch in die Shownotes packe, und da sieht man, was passiert. Also jeweils die G, also wie hoch gerade noch die Gravitationskräfte sind, Schwerkraft, wird oben angezeigt und dann sieht man, wie sich die Bubbles, die Blasen verändern. Und erst Blasts und Bubbles ganz schön weiter, natürlich schön nach oben weg, so wie man es von der Fritteuse kennt. Und irgendwann werden diese Blasen so relativ groß und sie bewegen sich halt so in alle Richtungen. Aber die gute Nachricht ist, sie lösen sich weiterhin ab von der Kartoffel. Das heißt, auch in Mikroschwerkraft kann man frittieren.
Profi-Tipp für euren Alltag.
Ja, nur, also wie kriegst du das dann da raus? Weil, also wenn du in Schwerkraft bist, dann, also du willst es ja nicht aufmachen und dann musst du alles abkühlen lassen und also, hast du eine Idee?
Du müsstest das Fett wahrscheinlich absaugen mit irgendeinem Prozess.
Ja, vielleicht braucht man so eine zweite Kammer.
Ein Flüssigsauger. Und du wolltest auch zum Baumarkt fahren für deine Pommes, dann kannst du da gleich so einen nass-trockenen Baustaubsauger mitnehmen. Mit dem müsste das doch klappen. Dann saugst du das ab, machst vorne ein Gitter vor, wo die Pommes hängen bleiben. Ja. Wenn das Öl im Kasten ist, kannst du vorne direkt vom Gitter deine Pommes essen.
Ja, ja, okay. Eneas Roch, Patentlösung für zukünftige Pommes. Mach doch eine Bude auf dem nächsten Marsflug. Ja, also es funktioniert natürlich. also ich bin der Meinung, es geht wirklich um Pommes. Es geht darum, dass jemand gesagt hat, nee, ich bin mit dem Speiseplan nicht zufrieden, ich möchte da was ändern. Das ist ein stiller Protest, aber natürlich ist es einfach Grundlagenforschung, mit der man einiges andere noch in Zukunft anfangen kann. Aber ich finde für Fakt ab, es geht um Pommes.
Wir brauchen dringend einen Ausgleich zum ungesunden Thema. Julia, treibst du Sport?
Ja, klar. Jeden Tag. Morgens, 5 Uhr aufstehen. Oder?
Ich habe einen Trainingstipp für dich. Okay. Mach doch einfach mal den Silly Walk von Monty Python.
Oh, ohne Witz. Ich habe da mal eine Reportage drüber gemacht. Mit Silly Walk durch die Stuttgarter Innenstadt zu laufen, zu gucken, wie Menschen reagieren. Es war ein bisschen nischig. Es ist sehr anstrengend.
Man kennt dich also in Stuttgart offensichtlich.
Ich darf da nicht mehr die Stadt betreten, ja. Aber Silly Walk bedeutet ja, ne, man schmeißt die Hände und Beine in alle Richtungen und man sieht einfach möglichst lustig silly aus halt dabei, ne?
Ja. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein wirklich uralter, aber doch noch einigermaßen populärer Sketch von Monty Python aus Flying Circus von 1970. Der Sketch heißt Das Ministerium für alberne Gangarten auf Deutsch. Guckt es euch einfach mal an, kann man im Internet finden. John Cleese arbeitet in diesem Ministerium und geht zur Arbeit und der reißt dann das Bein so ganz komisch hoch und geht beim Gehen so halb in die Hocke und macht einfach mit den Beinen so größere komische Bögen in der Luft, tänzelt so ein bisschen vor, zurück, setzt die Füße schräg, macht X-Beine. Man denkt sich schon, ja, das ist nicht effizient und es sieht anstrengend aus. Und Gesundheitswissenschaftler aus den USA, die haben im British Medical Journal überprüft, wie viel Energie es kostet, auf so eine ineffiziente Art zu laufen.
Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kostet viel Energie. Es ist wirklich ein Workout. Was haben Sie rausgefunden?
Der alberne Spaziergang verbraucht 2,5 Mal so viel Energie wie ein normaler Spaziergang.
2,5 ja. Mal. Schon viel. Und jetzt so im Vergleich zu Joggen gehen?
Wurde nicht untersucht.
Also komm, wenn du Sport untersuchst, musst du es doch mit anderen Sportarten untersuchen und nicht mit einer...
Ich habe es doch nicht untersucht. Ich bin noch kein Gesundheitswissenschaftler aus den USA. Also die haben 13 Erwachsene genommen und haben die Atmung gemessen.
Aha.
Wie viel Sauerstoff nehmen die auf, wie viel Energie verbrauchen die? Dann sollten die dann ein paar Meter den Flur auf- und ablaufen. Einmal normal und einmal in einem der beiden Stile wie bei Monty Python. Es gibt nämlich zwei. Ja. Der eine ist der City Walk, aber der Sketch behandelt ja noch jemand anderen, der da im Ministerium vorspricht und sagt, hier, ich hab auch einen City Walk, ich möchte ihn mal vorführen.
Aha.
Und dann wird gesagt, ah nee, der ist nicht silly genug.
Ah.
Und diese beiden wurden da verglichen. Und der eine ist halt, das sieht man schon, anstrengend, der andere nicht.
Aha.
Also Leute, für euch der wissenschaftliche Tipp, albernes Gehen ist ein Workout, Julia hat selber überprüft für euch.
Ja.
Wenn ihr pro Tag 10 bis 20 Minuten so albern durch die Gegend lauft, dann verbrennt ihr 100 Kilokalorien mehr.
Was ist das? Ist das so, wie viel Tafel Schokoladen, wahrscheinlich erst Stückchen Schokolade, ist das wert?
Ja, du bist in der richtigen Größenordnung. Ganz ohne Reue und ohne Hüftgold kannst du also zusätzlich essen oder trinken ein Glas Wein, 1,5 Äpfel oder 1 Esslöffel Mayonnaise.
Ja, das kann ich auch einfach essen, weil ich Bock drauf habe. Aber es... okay, also es ist gut. Also
wie immer, als ob man...
Mehr, aber,
ja. Also es ist doch immer so, wenn man ausrechnet, oh, jetzt war ich gerade 8 Kilometer joggen, wie viel Pommes darf ich jetzt essen? Dann ist man meistens auch ernüchtert, weil das gar nicht so viele sind, ne?
Haben Sie auch untersucht das Verletzungspotenzial? Weil das sind ja recht unkontrollierte Bewegungen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem ungeübte SportlerInnen sich da durchaus mal eine Schulter auskugeln oder ein Band anzerren.
Nee, haben sie nicht. Sie haben aber ein anderes Phänomen berücksichtigt. Heutzutage in unserer Gesellschaft, was 1970 noch nicht so war, sie haben gesagt, sie möchten niemanden ausgrenzen. Sie möchten sich nicht über Behinderungen lustig machen. Der Silly Walk ist rein aus Trainingssichtweise untersucht worden. Und das ist ja wirklich ein schmaler Grat. Wenn du sagst, ich gehe jetzt mal hier lustig und albern, sieht das halt auch ein bisschen aus, als hättest du irgendwie eine Gehstörung. Aber ich finde, viele Bewegungen und Positionen jetzt bei Rückengymnastik oder Yoga sind ja auch komisch. Da wird sich ja auch keiner hinstellen und sagen, Diskriminierung. Oder? Also, mach das einfach mit vollem Enthusiasmus, mit Lebensfreude, authentisch. Ja. Apropos Freude, meine Freude über dieses Paper wird ein ganz klein bisschen getrübt. Erstens, 13 Personen, da denke ich mir, naja, da hätte man auch einfach ein bisschen mehr nehmen. Könnte ich jetzt gerade mit einer größeren Kohorte gesehen. Zweitens, im Paper ist dann so eine Grafik. Ne? Mhm. So, Sauerstoffaufnahme und Energieverbrauch nebeneinander für die drei Gangarten.
Mhm.
Und die sind jeweils mit einer Linie verbunden. Und ich denke mir, Freunde, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Ja. Das ist doch Kategorien. Also ja. City Walk und normaler Spaziergang, das ist doch nicht gesagt, dass das irgendwie linear ineinander über zu blenden ist. Ja, also wenn ich gucke, wie viel Kalorien ich verbrauche beim Schwimmen und beim Sackhüpfen, würde ich die beiden Messwerte doch auch nicht mit einer Linie verbinden. Also das geht mir ganz, ganz nah.
Das ist echt für Statistik.
Ja. Aber noch ein schöner Kommentar unten dran. Sie sagen, wir untersuchen hier ineffizientes Gehen. Mhm. Ineffizientes Tanzen hingegen, das gibt es ja schon seit Generationen. Mhm. Aber die Leute, die das tun, ganz innovativ und als Vorreiter, die waren leider in der Disco oder auf der Tanzfläche beim Kreuzfahrtschiff immer allein und Objekt des Spotts, mit einer Ausnahme, ineffizient tanzen und kein Spott gibt's beim Breakdance.
Was? Und das wurde untersucht?
Nein, das war okay. Deren Meinung, von wegen okay. So albern rumhampeln und sagen, ja, sieht cool aus, Breakdance.
Oh, aber es hat sich vielleicht jetzt auch mit Wednesday Addams auch ein bisschen geändert, oder? Wer weiß. So. Die Popkultur, die greift das vielleicht wieder auf. Das ist praktisch der neue Silly Walk, nachdem man Monty Python vielleicht nicht mehr alle kennen. Es gibt neue popkulturelle Einflüsse.
Findest du das denn witzig überhaupt noch, da von 1970, den Silly Walk?
Ja, ich kann schon mit Slapstick und sowas anfangen. Ist das Slapstick?
Es wurde.
Ich würde sagen, Slapstick.
Ja, es ist schon ein bisschen, es ist Komik, ne? Es passiert ja nicht was Lustiges, es passiert ja nicht ein Ungeschick. Ich will nicht spoilern. Leute, guckt es euch an, es hat Momente tatsächlich. Mhm. Ich hoffe, jetzt denkt ihr nicht, oh mein Gott, was ist das denn für ein Humor? Ich finde es tatsächlich, es hat Momente. Mhm. Es wurde wissenschaftlich untersucht, wie witzig der Silly Walk ist.
Echt, wie sehr sich die Mundwinkel bewegen oder der...
Nein, auch diese Studie ist so in Anführungsstrichen ein Anthropologe und Evolutionsbiologe, Nathaniel Dominy, hat gemessen, wie stark beugen und winkeln sich die Knie der Person in diesem Sketch und wie variabel ist das. Und sie haben gesagt, je variabler, desto alberner. Und Michael Palin, 3,3 mal variabler, John Cleese, 6,7 mal variabler. Ja, das ist wirklich sehr, sehr albern.
Hä? Aber, also als ob Angewinkeltheit von Beinen und Witzigkeit in tatsächlicher Kausalität miteinander stehen.
Ja, vielleicht Angewinkeltheit von Beinen und Albernheit und Albernheit und Witzigkeit. Ich glaube, der Hintergrund dieses Papers war ein anderer. In dem Sketch geht es ja darum, dass jemand sich beim Ministerium bewirbt, um eine Förderung abzugreifen für einen Silly Walk. Und die Forschungsfrage dieses Papers war, ist dieser Begutachtungsprozess aus diesem Sketch eigentlich gerecht? Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, die Pressemitteilung der Uni dazu deutet an, dass der Wissenschaftler da sagt, Leute, der Peer-Review-Prozess und wenn man sich irgendwie um Fördergelder bewirbt und so, als Wissenschaftlerin, ist einfach extrem ineffizient und das muss aufhören. Und da schließe ich mich an. 100%. Okay. Ja. Also ein paar meiner Paper sind erst erschienen, durch den langwierigen Begutachtungsprozess, da war ich längst raus aus der Forschung und bin höchstens noch mal für ein billiges Mittagessen an die Uni gegangen.
Mit einem Silly Walk.
Nein, ich war ein Uni-Zausel, aber nicht so.
Ich habe diese Woche wieder was gelernt, wo ich dachte, okay, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und zwar, also es gibt giftige Frösche, diese Pfeilgiftfrösche, die gibt es ja auch manchmal im Zoo zu sehen, die ganz bunten. Und giftige Raupen.
Nicht anlecken.
Zum Beispiel Eichenprozessionsspinne, darf man nicht anfassen. Und Kröten, haben wir auch schon von gehört. Aber giftige Vögel, da hatte ich jetzt noch nie von gehört. Du guckst auch lustig.
Auch nicht dran lecken.
Nee, tatsächlich. Also bei einem Vogel, ich meine, wenn es ein Tier gibt, was bei einem Fressfeind einfach literally wegfliegen kann und deswegen eigentlich kein Problem hat und eigentlich kein Giftwort, das ist ja ein Vogel. Aber es scheint Vögel zu geben, die sagen, nö, giftig sein, das hat schon irgendwie Sinn, friss mich mal nicht. Und ich bin vor allem drauf gekommen, weil ich einen netten Reisebericht gelesen habe von jemandem, der eben mit giftigen Vögeln arbeitet und sie erforscht. Er hat sie nicht abgeleckt, aber er hatte trotzdem ein Erlebnis mit ihnen.
Und das ist jetzt keine Metapher für einfach ein toxisches Büroumfeld. Ich arbeite hier mit giftigen Vögeln.
Über die Beziehungen der zwei Forscher zueinander und wie gut sie miteinander klarkamen, kann ich nicht sagen. Aber ich lese einfach mal vor. Knut, also sein Kollege, dachte, dass ich traurig sei und keinen Spaß hätte auf unserem Trip. Hinweis auf ein toxisches Arbeitsumfeld vielleicht. Weil er eben eine laufende Nase und Tränen in den Augen hatte. Aber eigentlich saß ich nur da und habe Federproben gesammelt von einem Pituhui, einem der giftigsten Vögel der Welt. Wenn man die Vögel aus dem Fangnetz nimmt, geht's, aber wenn man dann Federproben nimmt, in einem engen Raum vielleicht auch, dann kannst du was in den Augen und der Nase spüren. Es ist ein bisschen wie Zwiebeln schneiden, aber halt mit einem Nervengift.
Also die Federn sind giftig?
Die Federn sind giftig und das Fleisch, sagen Indigene, die die Vögel auch schon mal probiert haben, brennt wohl wie Chili auf der Zunge. Deswegen stehen die nicht so arg auf dem Speiseplan.
Oder wenn man so ein schönes scharfes Hähnchen hat, braucht man nicht mehr würzen, wenn es schon von sich aus Natur-Chili-Geschmack mitbringt.
Ja, dafür hast du da noch ein paar Nervenschäden, aber kein Problem. Also diese Vögel, ich habe die mir angeguckt, die jetzt da neu entdeckt wurden. Also das Besondere
ist... Wie hießen die? Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Das war nicht die Hans-Pi-Taube, es war Kuichuichi?
Pituhui. Das
Gesundheit, wie hieß der Vogel?
Das ist einer, den kennt man glaube ich schon länger. Da hat das jetzt so beschrieben dran. Aber die sie neu sozusagen jetzt mal aufgeschrieben und klassifiziert haben, bla bla bla. Das ist einmal der Bergdickkopf und der Haubendickkopf. Die sind nicht nur dickköpfig, sondern auch giftig.
Also irgendwie klingelt da bei mir was in Richtung ein toxisches Arbeitsumfeld. Egal.
Ja, und
Mensch, also Knut, den Vogel benenne ich nach dir. Das wird der Bergdickkopf.
Also ja, ich zweifle jetzt auch langsam an der Harmonie in diesem Forschungsteam, aber gut. Wie sehen die aus? Die sind so handgroß und also wer sich jetzt nicht so super mit Vögeln auskennt, also basically so ein Haussperling, also so ein Spatz, könnte man ungefähr sagen, ein bisschen massiger, hat aber einen weißen Bauch, einen dunklen Kopf, so einen roten Punkt obendrauf, gelbe Stelle am Hals, ein anderer hat irgendwie komplett einen gelben Bauch. Also man wird jetzt nicht direkt sagen, oh, der sieht super giftig aus, aber... die sind total gut viel verbreitet. In Papua-Neuguinea wurden die erforscht, aber also ist jetzt nicht irgendwie super besonders. Und das Interessante ist, die bilden das Gift gar nicht selbst.
Wo kriegen die das her?
Das ist wie bei den Pfeilgiftfröschen, die das auch nicht selbst bilden, von dem, was sie essen. Die essen sehr wahrscheinlich giftige Käfer und nehmen dann dieses Gift und machen da eigenes Gift draus sozusagen und behalten das bei sich.
Schwitzen das dann wieder aus sozusagen oder... Wahrscheinlich komplizierter, ne? Also sie machen damit, sie wandeln es irgendwie um und dann...
Genau, und haben es dann in sich drin, genau. Also es ist auch dasselbe Gift, also dasselbe Alkaloid, ne, nennt man es ja, meine ich, was auch eben in den Pfeilgiftfröschen ist. Das ist Batrachotoxin. Batrachos, Aeneas, dein Griechisch, ist doch der Frosch, richtig.
Ja, danke, ich habe es für den Vokabeltest. Ich hatte es gelernt, aber irgendwie.
Genau, also.
Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
du meinst, die Kröte hat deine. Ja, wie auch so. Hm. Also, das ist dasselbe Pfeilgiftfrosch und es ist super, super giftig und es macht Muskelkrämpfe, kann zu Herzstillstand führen und so weiter. Und was da im Körper passiert, ist, dass es dazu führt, dass die Natriumkanäle in den Skelettmuskeln offen bleiben und. Was einfach nur, ich sage euch jetzt einfach, was dann passiert. Man kriegt krasse Krämpfe, vielleicht auch Spastiken und es führt dann auch zum Tod, weil einfach alles völlig unkontrolliert ist und Blut und alles und ja. Und die Nervenzellen können halt keine Impulse mehr weiterleiten und die Muskelzellen können sich nicht mehr entspannen. Also super, super problematisch. Und diese Vögel sind jetzt natürlich in der Natur giftig, aber wenn du sie im Zoo halten würdest, wie auch die Frösche, und ihnen einfach keine giftigen Käfer gibst, dann kannst du sie auch ablecken.
Dieses Frühjahr ist eine Geophysikstudie erschienen und die sagt, New York wiegt zu viel. Es drohen der Stadt mehr Überschwemmungen als an anderen Küstenstädten. Nicht nur steigt der Meeresspiegel durch die Klimakatastrophe, sondern auch die Stadt sinkt ab wegen der schweren Wolkenkratzer.
Okay, ich dachte schon, du machst jetzt irgendeinen Gag über Amerikaner und Fastfood, aber gut.
Nee, es sind tatsächlich wohl die Wolkenkratzer. Und New York ist eine sehr für Geowissenschaftler ein kompliziertes Terrain. Es ist sehr unterschiedlich, wie stark der Boden da absinkt. Im Mittel 1 bis 2 Millimeter pro Jahr.
Oh, ist das dann sehr weicher Untergrund oder was passiert denn da?
An manchen Stellen ist es verhältnismäßig weicher Untergrund. Klingt jetzt nicht so dramatisch, 1 bis 2 Millimeter, wo man sagt, ja gut, hier das One World Trade Center. Wie hoch ist das? 500 Meter Größenordnung so. Das dauert, bis das weg ist. Ja. Ja, aber gleichzeitig steigt das Wasser ein paar Millimeter pro Jahr und das ist alles nicht gut, weil Teile von New York liegen nicht so weit über dem Meeresspiegel. Ja. Also es gibt da Lehmböden wohl und massenhaft künstlich aufgefüllte Flächen. Und wenn du die bebaust, dann können die Handbreite bis 1/2 Meter absacken im Laufe der Zeit.
Oh. Also das klingt nach großen statischen Problemen.
Ja, es gibt auch Felsgestein, da ist alles super, das sind nur ein paar Millimeter. Also Leute, baut auf Felsen, das wusste schon Jesus, in New York jetzt Pech. Wie lange dauert das wohl, bis so ein Wolkenkratzer kein Wolkenkratzer mehr ist? Also bis der nicht mehr an der Wolke kratzt?
Sondern nur noch so ein Nebelkratzer, oder?
Ein Nebelkratzer, ja. Regenwolken, die sind doch auch...
Okay, aber also kann man irgendwas dagegen machen?
Kratzen? Wisst ihr das? Kratzen Wolkenkratzer wirklich an den Wolken? Wie hoch sind denn Wolken? Regenwolken sind doch so Größenordnung Kilometer.
Also, es gibt auf jeden Fall auch Wolkenkratzer, die dann über den Wolken sind, dass man oben Sonnenschein hat. Und also es gibt ja auch tiefhängende Wolken.
Wann fangen denn wohl die... Was sind denn wohl die tiefhängendsten Wolken? Echten Wolken und ja, jetzt nicht irgendwie...
Niedliges.
Ja. Egal, also wenn die Hochhäuser absinken, könnten die vielleicht bald nicht mehr drankommen. Da muss man ein anderes Wort als Wolkenkratzer finden, Nebelkratzer. Grund ist übrigens nicht nur das Gewicht der Hochhäuser. Falls ihr denkt, das habe ich die Tage auch gelesen mit den Hochhäusern. Hier kommt die Profi-Einordnung, man muss schon leider den ganzen Text lesen. Nicht nur das Gewicht der Hochhäuser ist schuld, auch, aber früher war da ein Gletscher. Und jetzt ist das wohl so, der Gletscher, der wiegt viel. Du ahnst es schon?
Ja.
Der drückt also mit seinem ganzen Gewicht diese Erdkruste ein, wie eine Delle, wie so in einem Hefeteig. So, jetzt ist der Gletscher weg. Du nimmst den Finger raus aus dem Hefeteig und die Delle geht zurück. Aber überall am Rand, wo du halt reingedrückt hast und es ist tiefer geworden, am Rand ist es gleichzeitig hochgekommen. Dieser Rand sinkt jetzt wieder ab, wenn die Delle wieder sich zurückbeult.
Und das heißt, New York
so ist
sitzt
das,
auf dem Rand.
Genau, New York saß auf dem Rand und die sinken jetzt ab, weil da der schwere Gletscher weg ist. Und da kannst du jetzt nicht so einfach irgendwas machen, denke ich.
Ja.
Ich habe erst gedacht, ja gut, da muss man leichter bauen. Ne? Also,
ja, genau, dachte ich jetzt auch gerade. Leichtbauweise, weiß nicht.
Leichtbauweise, aber wenn der Boden hochkommt, ist doch eigentlich, oder absinkt, ne, dann ist doch fast egal, wie schwer dann, also dann ist erst anders, ne? Da brauchst du Schwerbauweise, um das wieder zurückzudrücken. Schwerer bauen.
Oder viele Heliumballons oben dran hängen, keine Ahnung. Das
ja,
ist
sowas.
Ein großes Umweltproblem, aber ja.
Kann man nicht verdichten, das macht es doch auch. Bevor du ein Haus baust, verdichtest du doch den Boden, damit das Haus da hält. Kann man jetzt nicht noch nachträglich New York verdichten? Ist es schon dicht? Kann man nicht einfach sagen, wir machen es noch ein bisschen, wir fressen noch mehr Fastfood, noch mehr Weltraumpommes und dann wiegen da alle noch ein bisschen mehr und dann durch das Gewicht der Menschen drücken wir das wieder schön zusammen alles. Dann sinkt es vielleicht ein bisschen ab. Okay.
An anderer Stelle meinst du?
Nee, ja. An der Stelle meinetwegen, wo ich bin, dann sinkt es vielleicht da ab, weil ich das verdichte. Aber wenn es verdichtet ist, dann ist es dicht und dann ist es fest. So, Ende Gelände. Das wäre doch schön.
Ja, in Zukunft. Besser Zukunft. Verdichten, ja. Es gibt ja dieses schöne Meme, Kranplätze müssen verdichtet werden. Kennst du nicht?
Mhm.
Ja, im Anschluss an die Folge. Gib das mal in deine Suchmaschine ein.
Ja, auf jeden Fall. Ich brauche was zur Aufheiterung, weil ich habe dann in der Tagesschau gelesen, Geowissenschaftlerinnen finden, man kann da Sachen machen. Man kann jetzt Schutzlinien bauen, Flutwände, Tore und so. Das hält aber nur ein paar Jahre. Vielleicht 30, vielleicht 50, ja, vielleicht auch 100. Aber eigentlich ist diese Stadt langfristig im Eimer. Und sagen,
dem
es
Untergang
gibt Gebiete
geweiht.
Dem Untergang geweiht. Ja, also manche Gegenden sind vielleicht schon in 30 Jahren weg. Die sind dann überschwemmt. Und es gibt Gebiete in New York, die liegen höher tatsächlich. Und dahin müsste man dann umziehen, dann müssten alle da zusammenrücken, damit da alle Platz ist. Und jetzt halte ich fest, 90% der Gebäude in den Hochwasserrisikogebieten dort wurden nicht nach Hochwasserstandards gebaut.
Oh.
Also eigentlich alle. Ja, es muss gar nicht komplett überschwemmt werden. Es reicht schon, wenn du Hochwasser hast, dann ist es auch alles im Teich. Also ich glaube, New York müsste sich dringend was anderes einfallen lassen, vielleicht touristisch. Ne? Die Amerikaner, die bauen doch so gerne europäische Kultur nach. Ne? In Las Vegas gibt es den Eiffelturm. New York hat vielleicht noch Chancen, touristisch als New Venice. Schönes Depri-Thema. Jetzt musst du was rausreißen mit einer besonders witzigen Abmoderation.
Okay, alle Leute, die verdichteten Kranplätze nicht kennen, das ist jetzt mein popkultureller Bildungsauftrag an euch. Schaut euch mal dieses Video an.
Ich notiere meine Hausaufgabe, ja. Julia? Julia ist weg. Okay, da ist wohl irgendwas schiefgegangen. Dann gebe ich euch eure Hausaufgaben. Guckt euch mal bitte an, Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich weiß zwar nicht, ob sich das lohnt, weil ich es noch nicht kenne, aber ich gucke es mir auch an und ihr dann auch. Und wenn ihr demnächst denkt, ach, die Pommes ist ungesund, da überlegt doch, dass es auch was Gutes hat, wenn man schwerer wird. Bodenverdichtung. Eine nette Woche. Bis bald. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hallo, ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Und wir machen zusammen den KI-Podcast. Und da geht es diese Woche um KI und Krieg. Wo findet in heutigen Kriegen schon überall KI statt und welche Rolle spielt sie?
Und wir schauen uns an, was dabei alles schiefgehen kann. Also zum Beispiel sogenannte Flash Wars, wo Algorithmen in Sekundenschnelle gigantische Kriege auslösen könnten. Aber natürlich auch ein bisschen, was vielleicht gut sein könnte daran oder besser sein könnte in der Zukunft und wie wir das alles hinkriegen, das richtig zu regulieren. Spoiler Alert, es ist nicht einfach.
Der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.